Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Ein wütender Autofahrer zerrt Aktivistinnen und Aktivisten der sogenannten letzten Generation an den Haaren runter von der Autobahn. So zeigen es Videos auf Twitter heute von der A100 in Berlin. Die Stimmung war an vielen Orten in der Hauptstadt ziemlich aufgeheizt. Die AktivistInnen der letzten Generation hatten sich zum Ziel gesetzt, Berlin zum Stillstand zu bringen, um die Bundesregierung zu mehr Klimaschutz zu bewegen. Wie dieser Protesttag heute abgelaufen ist und wie es dort in den kommenden Tagen weitergehen soll, darüber sprechen wir gleich mit unserer Reporterin vor Ort. Und wir beschäftigen uns mit Süßigkeiten. Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova Team weiß, was da auf der Süßwarenmesse ISM in Köln gerade angesagt ist.
Vor allen Dingen Chips, also Knabberkram, dem man einen zusätzlichen Geschmack dazu packt. Was ich nicht wirklich geil fand, war Bloody Mary oder mit Hanfgeschmack. Aber die Hersteller bringen es dahin. Vielleicht landet es bei uns im Regal.
Welche Neuigkeiten es sonst im Süßwarenbereich gibt, auch das eins unserer Themen heute. Am Montag, 24. April. Ich bin Rahel Klein. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Wochenstart.
Deutschlandfunk Nova.
Die Aktivistinnen und Aktivisten der sogenannten letzten Generation haben ein klares Ziel.
Wir legen Berlin lahm, um die Bundesregierung zum Aufbruch zu bewegen.
Das hat Sprecherin Lilly Schubert vergangene Woche bei uns im Deutschlandfunk Nova-Interview gesagt. Die Bundesregierung soll mehr für den Klimaschutz tun, das fordert die letzte Generation. Und deswegen gibt es seit letzter Woche schon diverse Protestaktionen in Berlin, die heute nochmal verstärkt werden sollten. Unsere Reporterin Anke Michel ist vor Ort, war heute in Berlin unterwegs. Man hört's, du bist draußen, Anke. Wie ist denn gerade die Lage? Gibt es gerade noch Proteste oder hat sich das jetzt im Laufe des Tages beruhigt?
Das hat sich jetzt tatsächlich beruhigt. Also ich stehe hier gerade in Berlin-Charlottenburg, mitten im Zentrum, da, wo es heute Morgen wirklich viele Proteste gegeben hat. Da rollt gerade der Verkehr hier flüssig an mir vorbei. Aber heute Morgen war wirklich eine Menge los. Also da war an 36 verschiedenen Stellen hier bei uns in Berlin der Verkehr lahmgelegt. Es gab riesige Staus auf der Stadtautobahn. Da standen die Leute zum Teil 2 Stunden im Stau auf allen möglichen Zufahrtsstraßen. Da ging gar nichts mehr. Also richtig lahmgelegt. Das ist immer so eine Frage, wenn man sich eine Großstadt wie Berlin anguckt, ob man das schafft. Es fuhren natürlich noch Autos, aber die fuhren, die brauchten gute Nerven, weil sie haben zum Teil wirklich deutlich länger gebraucht.
Auf Videos, vor allem auf Twitter, ist zu sehen, wie wütende AutofahrerInnen die AktivistInnen zum Teil gewaltsam auch von der Straße zerren. Wie war die Stimmung heute gegenüber den AktivistInnen und Aktivisten?
Ja, also die Stimmung war zum Teil aggressiv. Also es sind schon heftige Videos, die da kursieren. Das war hier auf der Stadtautobahn. Da gab es Aktivisten, die sind erst mit dem Auto gefahren, sind immer langsamer geworden. Danach haben sie sich auf die Fahrbahn gesetzt. Die Autofahrer dahinter, die haben dann die Nerven verloren. Die sind dann wirklich hin und haben die wirklich an den Haaren 2 Aktivistinnen da von der Straße gezerrt. Das ist ja genau das, vor dem die Polizei immer warnt und sagt, bitte keine Selbstjustiz. Also wenn was ist, habt Geduld, wir kommen. Aber bitte greift da irgendwie nicht selbst ein. Ansonsten habe ich viele Leute getroffen, die alle oder viele, nicht alle, sagen, ja, wir sind auf jeden Fall für Klimaschutz, aber die Methoden sind uns irgendwie zu krass. Yusuf zum Beispiel, der studiert an der Technischen Uni und der sagt, er sei für mehr Klimaschutz, aber er lehnt eben ab, wie aggressiv seiner Meinung nach die Aktivisten vorgehen.
Es ist kein berechtigter Grund, dass sie jetzt den Verkehr dadurch aufhalten, weil es gibt Menschenleben, die davon abhängen. Die halten vielleicht 1-2 Autos auf, aber das bringt dem Klimawandel jetzt auch nichts. Die müssen die Fabriken oder die Tiere, die müssen halt woanders ansetzen. Und die normalen Bürger, die jetzt hier auf der Straße sind, einfach in Ruhe lassen, weil die haben mit dem Ganzen nichts zu tun. Die wollen auch da raus, aber es ist halt ein Hamsterrad, die sind halt gefangen. Deswegen sollten die lieber die da oben nerven, anstatt uns Menschen da unten, weil wir haben nichts damit zu tun.
Ja, das habe ich hier relativ oft gehört. Die sollen doch dann bitte vor dem Reichstag oder wo auch immer, aber doch bitte nicht, wo ich jetzt gerade langfahren will. Es gibt aber natürlich auch Menschen, die haben Verständnis dafür. Die finden es gut, dass die Klimaaktivisten für so viel Aufmerksamkeit sorgen für den Klimaschutz. Norbert zum Beispiel, der blieb ganz entspannt.
Es stört mich jetzt persönlich nicht. Ich habe volles Verständnis dafür. Absolut. Ja, als Autofahrer natürlich. Ja, wie wollen wir es denn sonst lernen? Wann soll sich denn endlich mal was ändern?
Ja, die letzte Generation selber hat auch was dazu zu sagen. Die twitterte, sie seien zum einen zufrieden, dass so viele Aktivisten und Aktivistinnen mitgemacht hätten. Das seien ganz viele gewesen, 3-mal so viele wie noch im letzten Herbst. Und auch die Reaktionen seien zum Teil sehr positiv gewesen. Also Passanten hätten ihnen applaudiert, es wäre ihnen sogar Schokolade geschenkt worden und Kinder hätten sich auch gefreut.
Die Ziele der letzten Generation sind ja unter anderem 9-Euro-Ticket, Tempolimit auf Autobahnen und ein Gesellschaftsrat. Welche Reaktion gab es heute aus der Politik? Gab es da irgendeine Annäherung?
Nee, da gab es keine Annäherung. Das ist ja auch das Verrückte, muss man mal tatsächlich sagen. Also die Klimaaktivisten, die sich hier auf der Straße festkleben, die unterscheiden sich ja eigentlich gar nicht so richtig, zum Beispiel von der Bewegung Fridays for Future oder auch dem, was die Grünen fordern, ne? Also die wollen irgendwie ein Tempolimit auf Autobahnen, die wollen diesen Klimarat und so weiter. Das ist ja Konsens. Eigentlich in vielen Bereichen. Nur die Methoden, die unterscheiden sich eben. Und da gibt es immer wieder eigentlich dieselbe Reaktion der Politik. Sie sagen nämlich, das ginge nicht, das geht zu weit. Das ist irgendwie Selbstjustiz, was die Klimaaktivisten hier machen, das sei Gewaltanwendung. Also da gibt es keinerlei Annäherung. Das wird nach wie vor unisono eigentlich von der Politik abgelehnt.
Was wird jetzt in den nächsten Tagen noch an Protesten erwartet oder was wurde auch angekündigt?
Ja, da sind wir hier alle gespannt. Also es soll am Mittwoch einen Klimaspaziergang geben. Die haben ja auch so eine neue Variante gefunden, ne? Die kleben sich ja nicht nur fest, sondern sie, das war ja schon letzte Woche zu beobachten, sie gehen auch extrem langsam bei ihren Demonstrationen, was natürlich für viel längere Staus sorgt. Sowas soll so wieder stattfinden. So erhoffen sie sich auch, dass sie mehr Leute zum Aktivieren bringen, die sich jetzt nicht festkleben würden, aber die die Ziele unterstützen und vielleicht durchaus bereit wären, bei einer Demonstration mitzulaufen. Heute ist es so, dass 200 Klimaaktivisten sind jetzt in Polizeigewahrsam und die sind jetzt erstmal bis morgen Abend also festgesetzt. Es sind also schon mal 200 weniger, die jetzt ab morgen erstmal blockieren können. Da muss man mal gucken, was kommt. Das ist ja immer so ein wahnsinniges Katz-und-Maus-Spiel, ne? Also die Klimaaktivisten sind irgendwo, die Polizei ist mit 500 Einsatzkräften dabei, das alles zu unterbinden und zu versuchen, an der richtigen Stelle zu sein. Also wir sind hier einfach alle überrascht, was morgen dann passieren wird und auch gespannt.
Wir warten ab. Wir sprechen dann sicherlich auch wieder drüber. Aktivistinnen und Aktivisten der sogenannten letzten Generation haben heute an diversen Orten in Berlin den Straßenverkehr blockiert. Wie der Protesttag in Berlin gelaufen ist, darüber habe ich mit unserer Reporterin in Berlin, mit Anke Michel, gesprochen. Ich danke dir sehr, Anke, für deine Beobachtung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Innerhalb des Axel Springer Verlags war er lange ein unangetasteter Star. Julian Reichelt, ehemaliger Chefredakteur der Bild-Zeitung. Im Herbst 2021 wurde Reichelt als Bild-Chef rausgeworfen, nach Vorwürfen zu Machtmissbrauch durch Affären mit Springer-Mitarbeiterinnen. Auch wenn Reichelt die Vorwürfe immer zurückgewiesen hat. Jetzt verklagt der Springer Verlag seinen ehemaligen Chefangestellten sogar, offenbar auf eine Millionensumme. Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Worum genau geht's bei der Klage?
Der Spiegel berichtet, dass der Springer Verlag Reichelt letzte Woche beim Arbeitsgericht Berlin verklagt hat und eine Gerichtssprecherin hat das der deutschen Presseagentur auch bestätigt. Bei dieser Zivilklage soll es laut den Berichten um eine Millionensumme gehen und diese Klage liegt beim Arbeitsgericht, weil es dabei um die Rückzahlung der Abfindung gehen soll, die Reichelt nach seinem Rauswurf als Bildchef bekommen hat und der Springer Verlag will offenbar eine Vertragsstrafe von ihm bezahlt bekommen, weil Reichelt gegen Pflichten verstoßen haben soll, die beim Ende des Arbeitsverhältnisses vereinbart wurden. Da wird ja in der Geschäftswelt oft ein Aufhebungsvertrag geschlossen mit bestimmten Regeln zum Verhalten im neuen Job.
Und gegen was soll Reichelt konkret verstoßen haben?
Einerseits soll es bei der Klage um mögliche Verstöße gegen ein Abwerbeverbot für Springer-Personal gehen. Reichelt hat ja inzwischen ein eigenes Medien-Startup am Start und einen eigenen YouTube-Kanal. Und in seinem Unternehmen arbeiten auch mehrere frühere Mitarbeitende von Springer. Wenn Reichelt die abgeworben hat, obwohl er bei seiner eigenen Vertragsauflösung bei Springer etwas anderes unterschrieben hat, dann wäre das juristisch angreifbar. Und andererseits, so berichtet der Spiegel, soll es auch um gebrochene Vereinbarungen zur Vertraulichkeit und zur Herausgabe und Löschung von internen Daten gehen.
Was soll das genau sein?
Das ist schwammig. Also in einem früheren Bericht Mitte April war der Spiegel ein bisschen konkreter, aber auch nicht so viel sehr. Damals hieß es, im Springer Verlag sei schon länger über mögliche Klagen gegen Reichelt nachgedacht worden. Im Verlag habe man es für möglich gehalten, dass Reichelt Infos aus seiner Zeit als Bildchef mitgenommen habe und sie jetzt zum eigenen Vorteil nutzen könne. Was jetzt in solchen mitgenommenen oder nicht gelöschten Daten stehen könnte, darüber kann man nur spekulieren. Allerdings hat der Springer Verlag gerade schon Ärger mit geleakten Interna. Die Wochenzeitung Die Zeit hat vor kurzem Chatnachrichten von Springer-Chef Matthias Döpfner veröffentlicht, in denen er gegenüber anderen Springer-Führungspersonen ordentlich schimpft, etwa über Ostdeutsche oder Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Und nachdem diese Chatnachrichten bekannt geworden sind, hat sich Döpfner genötigt gesehen, sich dafür öffentlich zu entschuldigen.
Was sagen denn jetzt der Axel Springer Verlag und Julian Reichelt zu den neuen Berichten über diese Klage?
Nichts bisher. Der Springer Verlag, der sagt, man äußere sich zu laufenden juristischen Verfahren nicht, und Reichelt hat trotz mehrfacher Nachfragen vom Spiegel gar nicht reagiert, schreibt das Nachrichtenmagazin. Reichelts Anwalt hat auf Anfrage der deutschen Presseagentur jetzt gesagt, bisher liege weder ihm noch seinem Mandanten so eine Klage vor, und der Anwalt erhebt Vorwürfe. Er spricht von einem Einschüchterungs- und Ablenkungsversuch, weil die Info über so eine Klageeinreichung offenbar gezielt an die Medien gegeben worden sei, bevor die Klage an Reichelt zugestellt wurde.
Klingt, als könnte es da in nächster Zeit noch zur Sache gehen.
Ja, da ist ordentlich Pulver drin. Vor ein paar Tagen hat Reichels Anwalt nochmal die Vorwürfe gegen den Ex-Bildchef zurückgewiesen und dabei auch die interne Compliance-Untersuchung im Springer Verlag kritisiert, die es einige Monate vor Reichels Rauswurf in dem Verlag gab. Reichels Anwalt sagt, sein Mandant habe bisher kein Protokoll von seiner Befragung bekommen und auch keinen Abschlussbericht. Das ist also klare Kritik an Springer. Und jetzt ist gerade frisch noch die Meldung reingekommen, dass Springer Reichelt auch angezeigt haben soll. Ein Sprecher des Konzerns hat der deutschen Presseagentur gesagt, dass Springer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Berlin eingereicht habe wegen Betrugs. Mehr wollte der Springer-Sprecher nicht sagen. Und die Staatsanwaltschaft und Reichels Anwalt sagen, dass sie zu so einer Anzeige bisher noch keine Informationen haben.
Der Springer Verlag geht offenbar juristisch gegen seinen ehemaligen Bildchef Julian Reichelt vor. Britta Wagner aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion hatte die Details für uns. Danke dir, Britta.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Über 30 Kilogramm Süßigkeiten und Chips essen wir jedes Jahr in Deutschland im Durchschnitt. Also Eis, Schokolade, Bonbons, Chips und was noch alles dazugehört. In Köln läuft aktuell die internationale Süßwarenmesse ISM, und auf der war kein geringerer als Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Schütz. Was gab's da Neues?
Also ist ja die international wichtigste Messe in dem Bereich, also es ist wirklich bizarr, was es alles gibt, von bunt und Plastik bis hin zu süß und salzig ist irgendwie alles da. Und ganz viel wird halt für andere Märkte produziert, weil es die internationale Süßwarenmesse ist. Und sehr abgefahren fand ich von einem litauischen Hersteller Chips, die in den Geschmacksrichtungen Bloody Mary und Muscheln in Weißwein angeboten wurden. Und zwar unter dem Label Außergewöhnliche Gourmet-Geschmacksrichtung.
Ich finde Muscheln in Weißwein meistens so schon nicht lecker, aber als
ich esse
Chips?
Das so gerne. Als Chips würde ich sagen, ich muss es nicht nochmal probieren. Enthält halt so einen relativ kleinen Anteil Muschelaroma, aus meiner Sicht dadurch relativ künstlich und kommt bei weitem nicht an den Geschmack von echten Muscheln in Weißwein auch nur ansatzweise heran. Aber Chips sind, fand ich, so ein bisschen das Trendding. Also es gibt sehr, sehr viele Hersteller, die sich daran abarbeiten. Also zum Beispiel gibt es auf der ISM Chips aus Kartoffeln, die vorab handverlesen wurden und dann ausschließlich auch per Hand weiterverarbeitet werden. Also so eine Form von Manufakturchips, damit du ein wirkliches.
Was kostet eine Packung?
Da stehen ja die Endpreise nicht drauf. Das ist ein Hersteller aus Dubai gewesen und entsprechend exklusiv war auch die Anmutung des Ganzen.
Ein handverlesener Chip, 10 Euro. Dann landet sowas denn aber dann auch in unseren Regalen, also im Supermarkt oder im Discounter?
Also, sagen wir, diese handverlesenen Chips wird eher schwieriger. Im Grundsatz muss man aber auch sagen, wir setzen eher auf altbekannte Produkte. Also Experimentierfreude ist nicht so das Ding der deutschen Konsumentinnen und Konsumenten.
Ja, zurzeit stürzen sich leider nicht so sehr auf neue Produkte. Die Pandemie führt dazu, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher eher auf traditionelle Produkte dann zurückgreifen.
Ja, das beobachtet Carsten Bernhardt schon seit längerem, und er ist Geschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Süßwarenindustrie.
Sind wir so langweilig? So wenig experimentierfreudig?
Sagen wir so, es liegt nicht daran, dass es nichts anderes auch auf dem Markt gäbe. Also es gibt schon abgefahrenere Lebensmittel, die teilweise auch sich schon Jahren irgendwie im Markt bewegen, als Snack beispielsweise in den baltischen Ländern getrocknete und gesalzene Fische, die es so als Snack zum Bier gibt. Verbreiten einen, ich möchte mal sagen, harten bis relativ interessanten Geruch. Ich finde es aber irgendwie ganz lecker, wenn man sie dann irgendwie knabbern kann. Oder Tierteile, die bei uns vielleicht eher so in der Wurst landen, sind woanders als Snack halt einfach beliebt, wie beispielsweise Streifen vom Schweineohr. Auch das muss man mögen, wenn es so knorpelig ist. Aber das wollen Konsumentinnen hier halt bisher nicht. Worauf aber, das muss man schon sagen, weil du sagst, sind wir so langweilig, würde ich sagen, nein. Weil bei uns ist das Augenmerk sehr stark in Richtung Nachhaltigkeit mittlerweile gerichtet. Also wo kommen Produkte her, wie sind sie hergestellt worden, wie geht es den Menschen vor Ort, und das sieht man besonders bei Kakao und Schokolade, dass das immer wichtiger wird, und genau eben beim Kakao gibt es beispielsweise den Ansatz, dass die Basisfrucht abgecycelt wird.
Was heißt das? Wie funktioniert das?
Also bei der Kakaoherstellung wird bisher nur grob ein Viertel der gesamten Frucht genutzt, der Rest ist eigentlich nach bisheriger Definition Abfall. Es gibt aber jetzt den Ansatz, dass das Fruchtfleisch weiterverarbeitet werden soll. Also es wird direkt nach der Ernte auf der Plantage zu einem Saft extrahiert, mit dem du dann beispielsweise Getränke und Eis auch noch süßen könntest und dem einen sehr speziellen und eigenen Geschmack geben kannst. Wenn das wirklich vom Markt angenommen wird und dann auch so funktioniert mit Produktion vor Ort, dann ist der Gedanke dahinter, das trägt möglicherweise zu einer größeren Wertschöpfung in den Kakaoherstellerländern bei. Und wäre halt noch ein zusätzliches Produkt, was bei uns irgendwo im Süßwarenregal stehen könnte.
Finde ich ehrlich gesagt auch attraktiver als Streifen vom Schweineohr zum Bier. Aber gut,
ist nur meine
Meinung.
Mal mit.
Ist nur meine Meinung. Mir fällt aber auch immer wieder auf, dass wenn du natürlich Süßigkeiten kaufst, ne, dass da immer noch so viel Plastik im Einsatz ist und jedes einzelne Bonbon einzeln verpackt ist, dann in der Tüte nochmal steckt oder so oder bei Chips.
Es raschelt jetzt schon, ja.
Es raschelt. Tut sich da was?
Nicht wirklich. Also gerade bei den Herstellern, die auf Masse setzen und die ihre Produkte dann auch jeden Tag tonnenweise bei uns in den Supermarkt bringen, ist eigentlich seit Jahren nichts in Sicht, sagt Bastian Fassin. Der ist Vorsitzender des Verbands der deutschen Süßwarenindustrie und selbst Hersteller von Bonbons, Fruchtgummis und.
Plastikverzicht ist schwer, weil wir die Produkte schützen müssen und sie wollen ja keine Chips, die labbrig werden und sie möchten ja sicherlich auch keine Schokolade, die weiß ist oder keine Bonbons, die als Brocken zusammenkleben, denn die Luftfeuchtigkeit darf nicht ins Produkt. Aber grundsätzlich ist es natürlich ein Riesenthema, der Verbraucher möchte weniger Verpackung und da setzt sich die Industrie mit auseinander.
Nur so schnell wird sich aus meiner Sicht da nicht wahnsinnig viel dran ändern, auch wenn wir uns das sicherlich wünschen würden als Konsumentin.
Süßigkeiten-Trends und warum wir in Deutschland da nicht so richtig mitgehen und eher auf Altbekanntes setzen. Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich bei der internationalen Süßwarenmesse heute umgeschaut und uns davon erzählt. Ich bleibe bei Schoki.
Ich bringe demnächst mal Schweineöhrchen mit oder sowas.
Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich dann da bin.
Deutschlandfunk Nova.
Am 25. Mai 2020 stirbt der Afroamerikaner George Floyd in Minneapolis in den USA durch Polizeigewalt. Weltweit gehen daraufhin Menschen auf die Straße und demonstrieren unter dem Motto Black Lives Matter. Fälle von Polizeigewalt gegen Schwarze gibt es in den USA immer wieder. Und deshalb wird ein UN-Expertengremium ab heute untersuchen, wie systemischer Rassismus in den USA bekämpft werden kann. Was da genau passieren soll, darüber habe ich mit Jan-Frederik Willems gesprochen. Er berichtet für uns aus Genf über den UN-Menschenrechtsrat und der hat dieses Expertengremium jetzt entsendet. Jan-Frederik, warum reisen die Expertinnen und Experten jetzt in die USA? Was ist der konkrete Anlass?
Ja, du hast es ja gerade selbst schon erwähnt, die Untersuchung war zwar schon länger in der Planung, also Rassismus in der Polizei war in den USA schon seit quasi Staatsgründung ein Thema. Aber der konkrete Anstoß war jetzt tatsächlich der Tod von George Floyd im Mai 2020. Wir erinnern uns ja alle noch an diese weltweite Erschütterung und an das Video und an die Proteste, die Black Lives Matter Bewegung. Und speziell halt auch an den Umgang von Donald Trump damals und seiner Regierung, der damit halt einfach ja, mehr oder weniger gar nicht umgegangen ist. Und vor allem viele afrikanische Länder im UN-Menschenrechtsrat haben dann gefordert, dass es doch eingehender untersucht werden soll, wie Rassismus in der Polizeiarbeit in den USA vorkommt. Trump hat es zwar alles abgeblockt, aber unter Biden hat sich das geändert und der hat den Menschenrechtsrat jetzt vor 2 Jahren dann eingeladen, die Untersuchung auch in den USA zu machen.
Und was wollen die Expertinnen und Experten da konkret machen?
Also kurz gesagt, sie wollen rausfinden, welche Rolle Rassismus in der Polizei und Justiz spielen. Sie wollen unter anderem nach New York, nach Los Angeles, nach Washington, also in die großen Städte reisen, um sich da von der Polizeiarbeit vor Ort ein Bild zu machen. Sie wollen auch mit PolitikerInnen auf jeder Ebene sprechen. Sie wollen sich die Haftanstalten, die Gefängnisse angucken und schauen, wie die Gesetze aussehen und nach welchen Regeln die Polizei in den USA zum Beispiel Gewalt anwenden darf. Und das wollen sie dann alles abgleichen mit internationalen Menschenrechtsstandards und gucken, ob das zusammenpasst. Und ganz am Ende wollen sie aus all diesen Befragungen, aus diesen 2 Wochen Datensammlung, die sie jetzt machen, halt so ein Bild zusammensetzen, wie groß das Problem eigentlich ist in den USA.
Und wie ungewöhnlich ist das, dass so eine Reise stattfindet?
Ja, gute Frage. Ich habe eben mal mit der verantwortlichen UN-Person, also vom Menschenrechtsrat, darüber gesprochen und sie hat direkt gesagt, es ist gar nicht ungewöhnlich. Wir gucken zwar alle da jetzt ziemlich groß drauf, weil man denkt ja immer an diese großen Missionen in Kriegen und wo die Kriegsführung untersucht wird, zum Beispiel in Syrien oder jetzt gerade im Bürgerkrieg im Sudan ist das ein Thema für den Menschenrechtsrat. Aber es gibt halt auch eben viel kleinere Untersuchungen oder Untersuchungen zu anderen Themen in anderen Ländern und selbst wenn wir hier im Westen immer ganz gerne sagen, ja, Menschenrechtsfragen, da haben wir nichts mit zu tun, wir sind das Maß aller Dinge, das ist ja oft einfach nicht richtig. Und es gibt halt auch Untersuchungen des Menschenrechtsrats zu zum Beispiel Armut in reichen Ländern oder zur Meinungsfreiheit im Westen. Und dieses spezielle Programm jetzt zu Rassismus in der Polizei und Justiz, das ist auch nicht nur auf die USA ausgelegt. Diese drei ExpertInnen, die da unterwegs sind, die waren zum Beispiel auch im letzten Herbst in Schweden. Und da haben sie auch darauf gepocht, dass das Land mehr gegen Rassismus in der Polizeiarbeit tun muss.
Wie sehen die Reaktionen in den USA aus auf diese Reise dieses UN-Expertengremiums?
Ich habe eben ja schon mal Trump erwähnt, der war ja damals noch am Drücker, als diese Forderung nach der Untersuchung kam. Was ganz interessant an dieser Reaktion von ihm war, ist, dass er das ähnlich abgeblockt hat, wie damals bei uns auch Ex-Innenminister Horst Seehofer von der CSU, als es da um diese Rassismusstudie in der deutschen Polizei ging. Die haben ja beide gesagt, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, Rassismus, das muss man auch in anderen Ländern untersuchen und da bringt eine Polizeistudie gar nichts und überhaupt. Und dazu gab es dann halt auch noch US-Diplomaten hier in Genf, die die UN kritisiert haben und gesagt haben, man soll lieber mal die Staaten untersuchen, die die Wahrheit verbergen. Und in den USA ist es ja nicht der Fall, hier gibt es eine öffentliche Meinungsbildung. Wie dem auch sei, seit 2021 haben wir Joe Biden oder haben die Amis Joe Biden als Präsidenten im Amt und der hat noch im ersten Amtsjahr direkt diese Mission eingeladen und das ist ganz wichtig, weil diese ExpertInnen können nur kommen, wenn sie explizit vom gastgebenden Land eingeladen werden und das ist jetzt keine verdeckte Operation.
Jetzt hast du gesagt, dass die ExpertInnen 2 Wochen vor Ort sein werden, in unterschiedliche Städte ja reisen. Was erhoffen sich die UN davon, nach 2 Wochen mehr zu wissen?
Ja, sie wollen erstmal ein umfangreiches Bild dieser Lage haben. Es fehlt halt oft an Daten und dann darauf halt basierend Handlungsempfehlungen geben. Sie haben jetzt in 2 Wochen, also am Ende dieser Reise, am 5. Mai, geben sie eine erste Pressekonferenz. Da werden wir dann mehr hören. Der fertige Bericht zu dieser ganzen Untersuchung soll erst im Herbst dem Menschenrechtsrat hier in Genf vorgelegt werden. Und was genau drinsteht, das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen, aber sie waren ja jetzt im letzten Herbst in Schweden und da haben sie zum Beispiel gefordert, dass man mehr Daten erheben muss, dass man überhaupt erstmal dieses Problem beziffern kann. Und dann haben sie auch gefordert, dass man weniger auf repressive Maßnahmen, also auf Gefängnissperren und auf Einzelhaft setzen soll. Vielleicht hören wir dann sowas Ähnliches auch aus den USA. Ob dann aber tatsächlich so ein tiefsitzendes Problem wie Rassismus in der US-amerikanischen Polizei wirklich damit gelöst werden kann, ist die große Frage. Aber idealerweise kann es ein Baustein sein, um wenigstens die Ausmaße dieses Problems mal zu ergreifen.
Sagt Jan-Frederik Willems, unser Korrespondent in Genf. Mit ihm habe ich über das UN-Expertengremium gesprochen, das heute in die USA entsendet wurde, um zu untersuchen, wie systemischer Rassismus dort bekämpft werden kann. Dank dir, Jan-Frederik, für deine Einschätzung.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Kein Bier vor 4 ist eine uralte Handwerkerregel. Ein Elektriker in Spanien hat sich daran nicht gehalten, ist daraufhin entlassen worden, hat dagegen geklagt und Recht bekommen. Unser Reporter Martin Krinner hat sich den Fall genauer angesehen und sich auch gefragt, wie ist das denn eigentlich in Deutschland geregelt mit Alkohol am Arbeitsplatz?
Dass der Elektriker aus Murcia ein Alkoholproblem hatte, das war ziemlich offensichtlich. Und ebenso offensichtlich war, dass das Unternehmen, für das er 27 Jahre lang gearbeitet hat, Bescheid wusste. Oder zumindest, sie hatten schon seit längerem den dringenden Verdacht. Was der Elektriker allerdings nicht ahnte, in seinen letzten Arbeitstagen war ihm ein Privatdetektiv auf den Fersen. Den hatte sein Arbeitgeber nämlich angeheuert, um Beweise zu sammeln. Und dieser Detektiv folgte nun im Juli 2021 über mehrere Tage dem Mann und seinem Minivan und er schrieb minutiös auf, was er sich so hinter die Binde kippte. Und das ging schon früh morgens los, um 8.27 Uhr laut Protokoll. Da hielt der Elektriker schon mit einem seiner Kollegen auf einen Drink in einer Bar an. Mittags kauften die beiden dann eine Stange Brot und gut 2 Liter Bier und im Lauf des Nachmittages zischte er sich dann noch 2 weitere Dosen. Und dass das kein Einzelfall war, das zeigten die nächsten Tage. Mehrere Liter Bier zwischen Frühstück und Mittagessen, 3 Gläser Wein zum Lunch und dann noch ein Schnaps hinterher, das war scheinbar die Regel. Ein paar Tage später kam deshalb das Entlassungsschreiben mit der Begründung, er habe
wiederholt und übermäßig während des Arbeitstages Alkohol konsumiert, was sein körperliches Wohlbefinden und das seiner Arbeitskollegen gefährdete.
Und außerdem,
er war während der Arbeitszeit in trunkenem Zustand am Steuer seines Dienstfahrzeugs unterwegs.
Der Elektriker klagte nun aber gegen seine Entlassung und er bekam Recht. Sein Arbeitgeber konnte nämlich laut Urteil nicht nachweisen, dass er
betrunken, berauscht oder in seinen geistigen Fähigkeiten so eingeschränkt war, dass er seiner Arbeit nicht mehr nachkommen konnte.
Deswegen hat das Unternehmen jetzt zwei Möglichkeiten. Sie können den Elektriker entweder wieder einstellen oder sie zahlen ihm eine Kompensation von 47.000 Euro. Bei uns in Deutschland wäre eine solche Entscheidung, ja, sagen wir, ungewöhnlich, meint Nele Urban.
Es geht schon auch wirklich um die Gefährdungsbeurteilung. Wie gefährlich ist das, was derjenige macht, wenn er Alkohol getrunken hat? Was auf jeden Fall sozusagen die erste Frage ist, muss derjenige in seiner Tätigkeit Auto fahren? Ja, also wenn ich Auto fahre, dann ist das definitiv anders, als wenn jemand im Büro sitzt.
Nele Urban ist Rechtsanwältin. Sie beschäftigt sich hauptsächlich mit Fragen des Arbeitsrechts und sie sagt, Alkohol am Arbeitsplatz ist zwar nicht grundsätzlich verboten, aber ab einer bestimmten Menge ist man in jedem Falle so stark beeinträchtigt, dass man das nicht noch extra nachweisen muss.
Es ist vor allen Dingen jemand, der Alkohol trinkt und einen gewissen Promillepegel hat, unabhängig davon, wie alkoholgewöhnt er ist, ist ja nicht mehr so, so schnell in seinen Reaktionen und so gut in der Einschätzung von Gefahren. Und tatsächlich als Elektriker, ne, die Strippe verdrahten muss und nicht richtig die Erdung installiert, dann ist das schon für den Bauherrn misslich. Insofern glaube ich, dass wenn man diesen Fall sozusagen sauber in Deutschland gemacht hätte, wäre der anders ausgegangen.
Und irgendwo macht das schon auch Sinn, denn laut einer Info der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist Alkohol bei mindestens 20% aller Arbeitsunfälle die Ursache oder zumindest daran beteiligt. Und auch die Produktivität leidet. Um die 16 Milliarden Euro sollen deswegen jedes Jahr flöten gehen. Deswegen wird Alkohol am Arbeitsplatz heute viel weniger akzeptiert als früher. Vor 10 oder 20 Jahren konnte man in vielen Kantinen zum Beispiel noch Bier oder einen Wein zum Essen bekommen. Heute findet man das nur noch ganz selten.
Es gab keine konkreten Gesetzesänderungen, aber allgemein der Umgang mit Gefährdungen am Arbeitsplatz hat sich geändert. Und früher war das durchaus üblich. Ich weiß zum Beispiel, dass früher auch im Krankenhaus durchaus es in Kantinen Bier gab, was heute absolut nicht mehr üblich ist. Und die Regeln für Alkohol am Arbeitsplatz sind definitiv strenger geworden, als es noch vor 20 Jahren war.
Also, wer an seinem Geburtstag oder zum Firmenjubiläum mal eine Flasche Prosecco aufmacht, der muss nicht gleich mit seiner Kündigung rechnen. Aber ab einer gewissen Promillezahl wird es halt langsam kritisch.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.